RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 7. Januar 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt Wunderes Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Pujastuti und Handarung. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Kabinettsumbildung ist Prärogativ von Präsident. Der nationale Export 2016 wird voraussichtlich einen Überschuss erzielen. Landwirtschaftsminister, der importierte Reis dient als Vorrat. AIIB sollte alternativ sein, um den Infrastrukturaufbau zu finanzieren. Landwirtschaftsministerium wird den Import von Rinder erweitern. 12 illegale Fischfangschiffe werden im Januar versenkt. Unun zu den Einzelheiten. Die Kabinettsumbildung sei die Prärogative von Präsident, obwohl der Minister für Förderung der Staatsapparaturen und Bürokratiereform Yudi Krisnandi einen roten Rapport für die Arbeit und die Erreichung der Ministerien und Institute veröffentlichte. Das sagte der indonesische Präsident Joko Widodo gestern in Jakarta. Der rote Rapport von diesem Minister könne der Hinweis zur Evaluierung der Arbeit der Minister nicht angewandt werden, so Präsident Joko Widodo. Der Präsident fordert seine Minister auf, aufgrund ihrer jeweiligen Aufgabe immer zu arbeiten. Minister Yudi Krisnandi sagte dazu, dass der rote Rapport der Minister als Verantwortung seines Ministeriums sei. Um die Verantwortung der Arbeit der Ministerien und Institute zu melden. Diese rote Rapport diene nicht dazu, die Minister zu bewerten. Der indonesische Handelsminister Thomas Lembong ist optimistisch, dass die indonesische Handelsbilanz im Jahr 2016 noch einen Überschuss erreichen werde. Er vermutet, die nationale Exportleistung im Jahr 2016 werde sie auf 2-3% erhöhen. Er sagte gestern in Jakarta dazu, im nächsten Jahr werde sie die Wirtschaftslage in einigen Ländern verbessern. In Indonesien werden viele Lockerungen im Jahr 2016 implementiert, sodass die Gesellschaft, die Unternehmer sowie die Investoren hoffentlich viele Gewinne aus den Deregulierungen erhalten könnten. Thomas Lembong sagte dazu weiter, das Handelsministerium prüfe zurzeit die Möglichkeit zu einer bilateralen Kooperation mit Australien und der Türkei. Darüber hinaus plant das Handelsministerium mit Indien zusammenzuarbeiten, da das indische Wirtschaftswachstum zwischen den anderen Schwellenländern am höchsten sei. Der importierte Reiswede nur der Vorrat, der verteilt werden werde, wenn die inländische Reisversorgung nicht ausreichend sei. Das sagte der indonesische Landwirtschaftsminister Andi Amran Sulaiman gestern in Jakarta, nachdem er die Marktoperation des Landwirtschaftsministeriums und der Lagebehörde von Nahrungsmittelbulog auf dem Reismarkt Cipinang besucht hat. Der Minister widersprach der Meldung, dass der importierte Reis geliefert worden sei, um die Reisversorgung in der Marktoperation in verschiedenen Gegenden zu vergrößern. Minister Andi Amran Sulaiman sagte dazu weiter nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass dieser importierte Reis nicht genutzt werden solle, da die nationale Reisversorgung zurzeit etwa 1,2 Millionen Tonnen betrage. Durch die Reisernte im nächsten Februar solle diese Reisversorgung um 3,5 Millionen Tonnen steigen. Indonesien ist eines der 57 Länder, das die Asiatische Infrastrukturinvestitionsbank AIIB mitgründet. Das indonesische Finanzministerium hofft, die Infrastrukturbank könne eine Alternative bei der indonesischen Finanzierung in Zukunft sein. Der Leiter der Finanzpolitikbehörde des indonesischen Finanzministeriums, Suhasil Nazara, sagte dazu, in Kürze werde die AIIB-Bank offiziell eingeweiht und das AIIB-Vorstandsmitglied bekannt gegeben. Er hoffe, dass die AIIB bei der Finanzierung der Infrastrukturprojekte in Indonesien helfen könnte. Darüber hinaus sollte die AIIB-Bank eine Rolle als Geldgeber der multilateralen Finanzierung spielen. Das indonesische Landwirtschaftsministerium wird in diesem Jahr den Import von Rinder erweitern, um den inländischen Bedarf zu decken. Das sagte der Landwirtschaftsminister Andi Arman Sulaiman in Jakarta. Dem Minister zufolge werde sein Ministerium die Muttertiere importieren, dass sie 10 bis 12 Mal gebären können. Die Versorgung des Rindfleisches im Landwirtschaftsministerium und der Lagebehörde von Nahrungsmittelbulog beträgt etwa 416.000 Tonnen. Dafür wird das Landwirtschaftsministerium in diesem Jahr etwa 600.000 Rinder importieren. Die indonesische Regierung ist über das Ministerium für Maritime und Fischereiangelegenheiten bereit, Mitte Januar dieses Jahres 12 illegale Fischfangschiffe zu versenken. Die Versenkung dieser illegalen Fischfangschiffe soll dazu dienen, den illegalen Fischfang im indonesischen Gewässer zu bekämpfen. Der Sprecher des Ministeriums für Maritime und Fischereiangelegenheiten, Asep Burhanuddin, sagte gestern in Jakarta, sein Ministerium arbeite mit der Marine und Polizei zusammen, um die illegalen Fischfangschiffe zu versenken. Ihm zufolge habe Indonesien im Jahr 2014 121 illegale Fischfangschiffe versenkt. Die im Jahre 2015 illegalen versenkten Fischfangschiffe betragen 113 Schiffe. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.031,63 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.849,18 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.800 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Separatismus, die Rechtseinhaltung und Amnestie, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer,
di separatise gruppe in der Provinz Nangro Aceh Darussalam, din Minimi is entih in die Indonesische Republik, wieder zurückgekommen. Dies ereignet sich, nachdem die indonesische Regierung den Willen hat, um eine Amnestie für den Minimi und seine Anhänger zu geben. Dies beruht Pro- und Kontra-Meinungen von vielen Kreisen im Inland. Dieser Plan ist der gute Wille des indonesischen Präsidenten Joko Widodo, um die Streit und Blut zusammenstoße mit separatistischen Gruppen in den Gebieten in Indonesien zu beenden. Die Regierung hält die Amnestie als Soft Approach oder weiche Erinnerung für die beste Lösung. Der Präsident Joko Widodo hat auch seine Minister beauftragt, sich auf den Beschluss über das Amnestiegeben vorzubereiten. Der Präsident wünscht sich nicht, dass die Amnestie den negativen Effekt für die Rechtseinhaltung in Indonesien bringen werde. Einige Kreise gegen die Amnestie machen sich Sorge darum. Die indonesische Regierung fördert die Beschleunigung und die Gerechtigkeit des Aufbaus in ganz Indonesien. Der Separatismus ist ein politisches Phänomen in der indonesischen Vielfalt. Der Separatismus ist eine große Herausforderung, um den nationalen Aufbau zu realisieren. Die indonesische Regierung möchte ihre Zeit nicht verbringen, um die separatistischen Gruppen zu bekämpfen. Deshalb unterstützen viele Kreise im Inland den Willen der Regierung. Einige Kreise sind aber dagegen. Das Parlamentsmitglied der Kommission für Politik und Rechtsbereich, Effendi Simbolon, sagte dazu, die Regierung solle die separatistische Gruppe strafrechtlich verfolgen. Dieser Fall soll ins Gericht gebracht werden. Er brachte seine Sorge zum Ausdruck, dass die Erleichterung für Amnestie den Separatismus in Indonesien wachsen werde. Dieser Anlass ist logisch, da die separatistischen Gruppen in Indonesien die Waffen für ihr eigenes Ziel tragen und auf die Amnestie warten, als diese Gruppen schon keine Kraft mehr haben. Darüber hinaus können die Verbrechergruppen als separatistische Gruppen identifizieren, als sie von der Sicherheitsapparaten festgenommen werden. Die Gruppen erwarten, dass sie die Amnestie von der Regierung erhalten werden. Indonesien ist ein Einheitsstaat. Dies ist absolut. Viele Kreise glauben, dass die Staatsregierung unter dem Präsidenten Joko Widodo die Souveränität des indonesischen Einheitsstaates bewahren werde. Wenn der Separatismus im Inland wegen der Ungerechtigkeit entsteht, sollen der Fortschritt des Aufbaus und der Aufbaugerechtigkeit gemeinsam realisiert werden und nicht gestört werden. Die indonesische Nation wünscht sich, dass die ausländischen Seiten sich in den separatistischen Fall nicht einmischen. Die Nationen auf der Welt sollen die Souveränität anderer Länder respektieren. Sie sollen Vertrauen haben, dass die indonesische Nation ihr eigenes Land besser verwalten könne. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia. Di internasionale sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem Auftreten Indonesiens von den Vereinten Nationen. Am 7. Januar 1964 trat Indonesien von den Vereinten Nationen aus, da die Vereinten Nationen Malaysia als unständiges UN-Mitglied aufnahm. Die indonesische Regierung meinte, dass Malaysia der Puppenstaat der von Großbritannien gegründet wurde, ist. Der Austritt Indonesien von den Vereinten Nationen ist der Höhepunkt der Akkumulation des Hasses des indonesischen Präsidenten Sukarno gegen die Einmischung und den Einfluss der westlichen Kapitalistenländer in den Vereinten Nationen. Am 28. September 1966 schloss sich Indonesien wieder den Vereinten Nationen an. Indonesien wurde immer noch der 60. UN-Mitgliedstaat benannt. Am 7. Januar 1979 wurden Pol Pot und seine Truppe Rote Khmer von der vietnamesischen Truppe gestürzt. Pol Pot war ein kambodschanischer kommunistischer Politiker und der Diktator Kambodschas. Ende Dezember 1978 griff Vietnam Kambodscha an. Vietnam stationierte dabei 100.000 Soldaten. Bis zum Ende ihrer Herrschaft 1978 fielen den Roten Khmer nach den verbreitetsten Schätzungen etwa 1,7 bis zum Ende ihrer Herrschaft 1978 fielen den Roten Khmer nach den verbreitetsten Schätzungen etwa 1,7 bis 2,2 Millionen Kambodschaner zum Opfer. Nach ihrer Vertreibung durch vietnamesische Invasionstruppen wurden die Roten Khmer erneut zu einer Untergrundbewegung und dabei zeitweise von verschiedenen auch westlichen Ländern unterstützt, bis sie 1998 endgültig auflösten. Die wirksame juristische Aufarbeitung der Verbrechen während ihrer Herrschaft kam erst Mitte der 2000er Jahre in Gang und dauert bis heute an. Am 7. Januar 1984 wurde Brunei Darussalam offiziell als der 6. Mitgliedstaat des Verbandes Südostasiatischer Nationen ASEAN. ASEAN wurde am 8. August 1967 von den Ländern Thailand, Malaysia, Indonesien, Philippinen und Singapur durch Unterzeichnung einer gemeinsamen Deklaration in Bangkok gegründet. Das ständige Sekretariat der ASEAN hat seinen Sitz in Jakarta. Nach der Europäischen Union ist die ASEAN heute eine der erfolgreichsten Organisationen der Welt, obwohl Südostasien geprägt von einer Vielzahl unterschiedlicher politischer Systeme und Kulturen eine äußerst heterogene Region ist. ASEAN wurde mit dem Ziel gegründet, durch gemeinsame Anstrengungen der wirtschaftliche Wachstum, den sozialen Fortschritt und die kulturelle Entwicklung zu fördern und auf der Basis von friedlicher Koexistenz und gegenseitiger Achtung möglicherweise in der Zukunft auch eine politische Allianz zu bilden. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer der SIM Indonesien, unser Im Blickpunkt behandelt heute das Thema: Die indonesischen Produkte werden in der Lage sein, bei der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft zu konkurrieren. Gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Januar 2016 ist ein Anfang des Inkrafttretens der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft oder Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA. Diese ASEAN-Freihandelszone ist eine Integration für die ASEAN-Mitgliedstaaten, um die regionale Gesellschaft zu vertiefen. Dabei ermöglicht ein Land seine Produkte und Dienstleistungen einfach in die anderen ASEAN-Länder liefern und verkaufen, sodass die Konkurrenz größer werden kann. auf anderer Seite wird die ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft nicht nur den Lauf von Waren und Dienstleistungen, sondern auch die Anstellung der professionellen Arbeitskräfte wie Ärzte, Rechtsanwalt und Buchprüfer eröffnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hielt die ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft für eine Chance, um die Produkte in die ASEAN-Länder vorzustellen. Im Zufolge sei die Freihandelszone auch eine Herausforderung für Indonesien. Die staateigenen Betriebe können die indonesischen Bürger fördern, um die industrielle Konkurrenzfähigkeit im Inland zu verstärken. Der Präsident Joko Widodo ist optimistisch, dass die einheimischen Produkte bei der Freihandelszone konkurrieren können, sodass Indonesien keine Angst davor haben soll. Im Zufolge sei das Wichtigste, dass Indonesien alle Sektoren verbessern und effizient machen. Um der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft MEA entgegenzukommen, betonte der Präsident, dass der Infrastrukturaufbau der indonesische Fokus geworden sei und die Regierung einen Fonds in Höhe von 22,3 Milliarden US-Dollar dafür stelle. Des Weiteren sagte der Generaldirektor für ASEAN-Kooperation des indonesischen Außenministeriums, Rosalis Rusman Adenan, dazu, es gebe 12 Prioritätssektoren von Waren und Dienstleistungen. Diese Sektoren sind unter anderem der Logistik- und Luftverkehrssektor, der eine wichtige Rolle bei der ASEAN-Freihandelszone spielt. Dazu sagte der Leiter der Nationalen Fluggesellschaft Assoziation, M. Arif Wibowo, wenn der Zoll der Flugzeugkomponente kostenlos wäre, könnten die operationellen Kosten vermehrt werden, sodass die Bedienung des Flugsektors erweitern werden könnte. Im Zufolge sei die nationale Fluggesellschaft bereit, der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft zuvorzukommen, da die Freihandelszone im ASEAN-Gebiet gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der Flugoffenheit in der südostasiatischen Region oder ASEAN Open Sky implementiert wird. Im Tourismussektor sagte der Leiter des Verbandes Indonesischer Tourismusindustrie, GIPI, Didin Junaidi dazu, zum Zuvorkommen der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft MEA solle die Regierung die massive Werbung für indonesischen Tourismus durchführen. Dazu solle Indonesien die von Touristen gewünschten Produkte bereitstellen. Die Regierung solle auch die Fachkräfte im Tourismusbereich anstellen und die Einrichtungen sowie Erleichterungen in diesem Sektor garantieren, sagte Didin Junaidi weiter. Auf anderer Seite sagte der Direktor des Indonesischen Verbandes für Arbeiter im Dienstleistungssektor, Gunwardana Abyoto, dazu, Indonesien könne die Globalisierung und die ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft MEA nicht verhindern. Deshalb müssen die indonesischen Arbeiter sich darauf vorbereiten, um in der ASEAN-Freihandelszone konkurrieren zu können. Wardana zufolge sollen die Arbeiter die Kompetenz und Fachgebiet haben. Liebe Zuhörer, soweit der Imblickpunkt.
Und nun zu den Einzelheiten. Die Kabinettsumbildung sei die Prärogative von Präsident, obwohl der Minister für Förderung der Staatsapparaturen und Bürokratiereform Yudi Krisnandi einen roten Rapport für die Arbeit und die Erreichung der Ministerien und Institute veröffentliche. Das sagte der indonesische Präsident Joko Widodo gestern in Jakarta. Der rote Rapport von diesem Minister könne der Hinweis zur Evaluierung der Arbeit der Minister nicht angewandt werden, so Präsident Joko Widodo. Der Präsident fordert seine Minister auf, aufgrund ihrer jeweiligen Aufgabe immer zu arbeiten. Minister Yudi Krisnandi sagte dazu, dass der rote Rapport der Minister als Verantwortung seines Ministeriums sei. Um die Verantwortung der Arbeit der Ministerien und Institute zu melden. Dieser rote Rapport diene nicht dazu, die Minister zu bewerten. Der indonesische Handelsminister Thomas Lembong ist optimistisch, dass die indonesische Handelsbilanz im Jahr 2016 noch einen Überschuss erreichen werde. Er vermutet, die nationale Exportleistung im Jahr 2016 werde sich auf 2-3% erhöhen. Er sagte gestern in Jakarta dazu, im nächsten Jahr werde sich die Wirtschaftslage in einigen Ländern verbessern. In Indonesien werden viele Lockerungen im Jahr 2016 implementiert, sodass die Gesellschaft, die Unternehmer sowie die Investoren hoffentlich viele Gewinne aus den Deregulierungen erhalten könnten. Thomas Lembong sagte dazu weiter, das Handelsministerium prüfe zurzeit die Möglichkeit zu einer bilateralen Kooperation mit Australien und der Türkei. Darüber hinaus plant das Handelsministerium mit Indien zusammenzuarbeiten, da das indische Wirtschaftswachstum zwischen den anderen Schwellenländern am höchsten sei. Der importierte Reis werde nur der Vorrat, der verteilt werden werde, wenn die inländische Reisversorgung nicht ausreichend sei. Das sagte der indonesische Landwirtschaftsminister Andi Amran Sulaiman gestern in Jakarta, nachdem er die Marktoperation des Landwirtschaftsministeriums und der Lagebehörde von Nahrungsmittel Bulog auf dem Reismarkt Cipinang besucht hat. Der Minister widersprach der Meldung, dass der importierte Reis geliefert worden sei, um die Reisversorgung in der Marktoperation in verschiedenen Gegenden zu vergrößern. Minister Andi Amran Sulaiman sagte dazu weiter nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass dieser importierte Reis nicht genutzt werden solle, da die nationale Reisversorgung zurzeit etwa 1,2 Millionen Tonnen betrage. Durch die Reisernte im nächsten Februar solle diese Reisversorgung um 3,5 Millionen Tonnen steigen. Indonesien ist eines der 57 Länder, das die Asiatische Infrastrukturinvestitionsbank AIIB mitgründet. Das indonesische Finanzministerium hofft, die Infrastrukturbank könne eine Alternative bei der indonesischen Finanzierung in Zukunft sein. Der Leiter der Finanzpolitikbehörde des indonesischen Finanzministeriums, Suhasil Nazara, sagte dazu, in Kürze werde die AIIB-Bank offiziell eingeweiht und das AIIB-Vorstandsmitglied bekannt gegeben. Er hoffe, dass die AIIB bei der Finanzierung der Infrastrukturprojekte in Indonesien helfen könnte. Darüber hinaus sollte die AIIB-Bank eine Rolle als Geldgeber der multilateralen Finanzierung spielen. Das indonesische Landwirtschaftsministerium wird in diesem Jahr den Import von Rinder erweitern, um den inländischen Bedarf zu decken. Das sagte der Landwirtschaftsminister Andi Arman Sulaiman in Jakarta. Dem Minister zufolge werde sein Ministerium die Muttertiere importieren, da sie 10-12 Mal gebären können. Die Versorgung des Rindfleisches im Landwirtschaftsministerium und der Lagebehörde von Nahrungsmittelbulog beträgt etwa 416.000 Tonnen. Dafür wird das Landwirtschaftsministerium in diesem Jahr etwa 600.000 Rinder importieren. Die indonesische Regierung ist über das Ministerium für Maritime und Fischereiangelegenheiten bereit, Mitte Januar dieses Jahres 12 illegale Fischfangschiffe zu versenken. Die Versenkung dieser illegalen Fischfangschiffe soll dazu dienen, den illegalen Fischfang im indonesischen Gewässer zu bekämpfen. Der Sprecher des Ministeriums für Maritime und Fischereiangelegenheiten, Asep Burhanuddin, sagte gestern in Jakarta, sein Ministerium arbeite mit der Marine und Polizei zusammen, um die illegalen Fischfangschiffe zu versenken. Ihm zufolge habe Indonesien im Jahr 2014 121 illegale Fischfangschiffe versenkt. di im jahre 2015 illegalen versenkten Fischfangschiffe betragen 113 Schiffe. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.031,63 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielten einen Kurswert von 13.849,18 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.800 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine Reise nach Zentral Kalimantan zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf über Livestream voi.co.id hören. Kota Waringin ist ein Bezirk in Zentral Kalimantan mit der Hauptstadt Pangkalan Bun. Dieser Bezirk ist für sein Touristenziel, den Nationalpark Tanjung Puting, bekannt. Dieser war anfangs ein Naturschutzgebiet, das im Jahre 1937 von der indisch-niederländischen Regierung eingerichtet worden war. Am 25. Oktober 1996 wurde Tanjung Puting zum Nationalpark eingeweiht. Es gibt dort eine Vielzahl von verschiedenen Tier- und Pflanzenarten, die von der indonesischen Regierung geschützt werden, wie unter anderem Orangutans, Honigbären und der Oa Kalimantan. Kota Waringin ist neben mit seinem Nationalpark Tanjung Puting auch für seine verschiedenen Spezialitäten bekannt. Eine dieser Spezialitäten ist Coto Manggala. Sie sollten diese Spezialität ausprobieren, wenn Sie Pangkalan Bun in Zentral Kalimantan besuchen. Man nennt Coto auch Soto oder Shroto. Diese Spezialität können Sie in fast jeder Gegend in Indonesien finden. Sie hat aber ihre jeweilige Besonderheit. Gewöhnlich wird Coto oder Soto aus der Brühe des Hühnerfleisches oder Rinderfleisches hergestellt. Man fügt gerne auch Gemüse hinzu. Sie können Soto mit Reis oder Lontong, also in Bananenblättern gekochtem Reis, essen. Coto Manggala wird, wie es auch in der dortigen Sprache heißt, mit Kassaven gespeist. hörer in Choto Mangala Finansi nebenden Kasafen a hunner bein. Wie stellt man Choto Mangala her? Anfangs sollten sie die geschnittenen, ausgewachsenen Kasafen kochen. Klein geschnittene Hühnerbeine werden dann in die gekochten Kasafen hinzugefügt. Die gestampften Gewürze werden dann auch in diese Kasafen vermischt. Diese Gewürze sind Pfeffer, Salz und Knoblauch. Choto Mangala wird dann mit Sellerie, gebratenen Schalotten und geschnittenen Eiern serviert. Es ist wohlschmeckend und lecker. Wenn Sie scharf essen möchten, können Sie das Ganze mit Chili-Pasta würzen. Gewöhnlich bei bestimmten Zeremonien der Bevölkerung von West Kota Waringin, wie unter anderem Hochzeitzeremonien und der Gedenkfeier des Gründungstages von West Kota Waringin serviert. Diese Spezialität zählt zur Liste des Indonesischen Museum Records. Bei der Gedenkfeier des 50. Gründungstages des Bezirkes West Kota Waringin hat dieser Bezirk 8000 Schalen Choto Mangala serviert. Dies sollte dazu dienen, die Spezialität bekannt zu machen. Sie können zurzeit Choto Mangala in West Kota Waringin leicht anfinden. Dieses Gericht kostet nur 10 bis 15.000 Rupiah oder etwa 1 US-Dollar. Das war unser Bericht über Choto Mangala, eine Spezialität von West Kota Waringin, Zentral Kalimantan. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Tradition, Umwelt, Technologie und Entdeckungen berichten. Nun stellen wir Ihnen die balinesische Maske vor. Der Beitrag wird von Sri Unen übersetzt und vorgelesen. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auf Livestream www.voi.co.id und auf Android über RRI World Service hören. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Maske ist seit der prähistorischen Zeit vorhanden. Im Allgemeinen wird die Maske in einem Tanz verwendet. Sie ist ein Teil der Zeremonie oder der alten Erzählungen von Vorfahren. Sie dient als Interpretation des Geistes der Vorfahren und der Götter. Für einige Volksstämme in Indonesien verziert die Maske noch verschiedene alltägliche Kunst- und Kulturaktivitäten. Beispielsweise sind das klassische Epos von Ramayana und die Erzählung von Panji, die sich seit Hunderten von Jahren entwickelt haben, die Hauptinspiration bei dem Entwurf der Maske auf Java geworden. Die Existenz der Maske in der balinesischen Gesellschaft ist mit der hinduistischen Zeremonie eng verbunden, da es die Kunst der Lulu in der Religion und der Gesellschaft auf Bali gibt. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Maske in der balinesischen Gesellschaft wird häufig für die Religionsausübung, vor allem die hinduistische Religion, verwendet. Darüber hinaus ist die Maske ein Kunstprodukt, das weltweit bekannt ist. Die Maskenarten auf Bali sind vielfältig, je nach der Rolle, die sie spielen soll. Aber im Allgemeinen gibt es zwei Maskenarten auf Bali, und zwar die Bungkulan und Sibakan. Die Bungkulan Maske bedeckt alle Gesichter. Die Sibakan Maske bedeckt nicht alle Gesichter, sodass es den Tänzer oder Spielern ermöglicht, einen Dialog bei der Maskenvorführung fortzuspielen. Die balinesische Maske ist aus Holz gemacht. Normalerweise wird die Maske aus den Holzarten Kenanga und Pule hergestellt. Liebe Hörerinnen und Hörer, beim Herstellungsprozess gibt es einige Schnitzereistufen und einige Regelungen, um die Charaktere der Figuren darzustellen. Aus diesem Grund müssen die Handwerker Fachkenntnis besitzen. Die Maske ist das Hauptmerkmal beim Tanz und bei der traditionellen typischen Tanztheatervorführung Balis geworden. Beim balinesischen Maskentanz tragen sie die Tänzer mit einer Sonderbekleidung, welche die Figuren darstellen sollen. Normalerweise stammen die beim Maskentanz vorgespielten Erzählungen von Geschichten und Legenden. Zurzeit wird die balinesische Maske hergestellt, nicht nur um als wichtiges Mittel bei der Tanzvorführung eingesetzt zu werden, sondern auch um als Souvenir verkauft zu werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Guten Abend, liebe Musikfreunde der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI World Service hören. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen zwei Musikgruppen, nämlich Trio Treci und Yuan. Zuerst möchten wir die Musikgruppe Trio Treji vorstellen. Diese Gruppe besteht aus drei Personen, Rizky, Giuseppe und Tara. Sie sind die guten Freunde. Früher waren diese Personen als Fotomodell tätig. Mit dem Namen Trio Treji haben sie vereinbart, ihre Fähigkeit zum Singen zu zeigen. Im ersten Single-Album tragen die drei gut aussehenden Männer das Lied mit dem Titel Da Mungkin oder auf Deutsch übersetzt unmöglich vor. Das Lied wird von Tengku Shafiq komponiert. Hören Sie nun Da Mungkin oder auf Deutsch unmöglich. Gute Unterhaltung.
Tak mampu berkata di saat pertamaku melihat wajahmu langsung berdebar. Tak mampu hilangkan pikiranku tentangmu di saat ku coba untuk lupakan. Namun semakin lama semakin ku ingin dirimu. Kau ada di benakku. Tak mungkin ku menghilang bila tak ku berjumpa. Setiap saat ku ingin bersamamu. Tak bisa berpaling sejak ku jumpa denganmu. Di saat ku jalan dengan yang lain, tak bisa mencari itu pengganti dirimu. Oh,
saat ku memilih, namun semakin lama semakin ku ingin dirimu.
Tak mungkin ku rasakan bila tak jatuh cinta.
Setiap saat kau ada di benakku.
Das war Tak Mungkin auf Deutsch unmöglich von Trio Treji. Liebe Zuhörer, gleich mit anderen Liedern wie das Lied Tak Mungkin oder auf Deutsch unmöglich, voll mit Vitalität und mit Easy Listening präsentiert. Dieses Lied ist sehr interessant, da die Musikgruppe Trio Treci voll und mit Gefühl vortrag. Beim Lied geht es um die Konkurrenz der drei Männer, um das Herz eines Mädchens zu erobern. Wie andere neue Ankömmlinge wird die Anwesenheit von Trio Treci auch kritisiert, da sie vermutlich nur ihr gut aussehendes Gesicht als Model zeigen. Aber Rizky, Giuseppe und Tara dementieren das Gerücht. Seit der Kindheit mögen sie singen und sie sind daran gewohnt, an verschiedenen Gesängewettbewerben teilzunehmen. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das folgende Lied von Trio Treci mit dem Lied Lebih Baik auf Deutsch Besser. Viel Spaß beim Zuhören.
Namanya patah hati, namun tiba-tiba kau hadir, temani sebagai pengganti. Dan ku mulai buka mata hati lagi, dan di saat ku mulai jatuh cinta lagi, ku rasakan ku sakit hati. Kaulah yang patut ku harapkan, namun tak begitu. Kaulah yang harusnya mengerti, namun kau tak mampu. Jujur ku tak bisa terus dengan kamu. Lebih baik ku udahan denganmu. Kamu,
tapi ku tak mengerti
mengapa ku tak menerima
dengan caramu mencinta.
Dan ku coba untuk mengertimu lagi,
dan di saat itu ku semakin makin ingin lagi
untuk pergi darimu selama.
Liebe Musikfreunde, Das war lebih baik auf der Bässe von Trio Trici. Liebe Musikfreunde, die Musikgruppe Trio Trici muss ihre Performance professionell zeigen, dass sie vertrauen worden sind, um ihr erstes Single-Album zu veröffentlichen. Sie hat auch Ahnung über die Konkurrenz in der Musikindustrie im Inland. Nun erfreut die Gruppe Trio Trici uns mit dem Lied Mata Matamu oder auf Deutsch Dein Spion. Viel Spaß dabei!
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder audio on demand indi.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.